Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
16 Uhr haben wir es auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute schauen wir mal in unsere schönen Doppelstadt sozusagen aus unserem Sendestudio einmal über die Donau hinüber nach Neu-Ulm. Wir haben so viele Themen aus Ulm, ist natürlich ein bisschen ganz klein, wie sie nennen, die größere Stadt, aber auch in Neu-Ulm gibt es ganz spannende Themen, spannende Menschen, die was zu berichten haben, die sich in ihrer alltäglichen Arbeit ganz wichtigen Themen widmen. Und ich bin froh, dass zwei davon heute den Weg und die Zeit gefunden haben, bei mir im Studio zu sein und aus ihrem Alltag bei der Diakonie Neu-Ulm zu berichten. Wir möchten gemeinsam die Arbeit der Diakonie Neu-Ulm vorstellen und ich möchte die zwei natürlich fragen, was so ihre Erfahrungen sind, womit sie sich beschäftigen und warum sie einen ganz wichtigen Teil für unsere Gesellschaft leisten. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen Michael Henny und Nathalie Stephan von der Diakonie Neu-Ulm bei mir im Studio. Schön, dass Sie beiden heute hier sind.
Hallo.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Schön, dass ihr der Einladung sozusagen gefolgt seid. Wir hatten es gerade kurz im Vorgespräch, eigentlich einen sehr lustigen Zusammenhang, wie es dazu kam, dass ihr heute hier seid. Ja, aber darum soll es jetzt heute gar nicht so im Detail gehen, sondern es soll ja um euch beiden gehen, beziehungsweise auch um die Diakonie Neu-Ulm, was dort so Wichtiges gewerkt wird. Bevor wir dort einsteigen, möchte ich erstmal Ihnen beiden natürlich die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, dass wir einen groben Eindruck haben, wer Sie sind.
Okay, mein Name ist Michael Henny, bin Sozialarbeiter, habe irgendwann an der FH studiert und bin seit 1993 beim Diakonischen Werk Neu-Ulm als Sozialarbeiter tätig in der Betreuung von Menschen mit psychischer Erkrankung. Viele Jahre, nämlich bis 2021, war ich überwiegend im stationären Wohnheim tätig und seit 3 Jahren habe ich mich innerhalb der Diakonie im gleichen Bereich verändert. Ich arbeite in der ambulanten Betreuung, mache dort Soziotherapie und ambulant betreutes Wohnen. Das sind zwei Formen, wie man Menschen mit psychischer Erkrankung betreut. Und ja, was die Unterschiede da sind, da können wir vielleicht später noch dazu was sagen oder kann ich später noch dazu was sagen. Ich habe auch seit 3 Jahren noch ein zweites berufliches Standbein. Ich bin im Sozialdienst der Psychiatrischen Klinik Dr. Schwarz in Ulm tätig, dort in Teilzeit natürlich. Das war's zu mir.
Genau, dann zu mir. Ich bin die Nathalie Stephan. Und ich bin Masterabsolventin in dem Studiengang Heilpädagogik. Das habe ich tatsächlich 2023 abgeschlossen und arbeite jetzt seit, im Dezember wird es ein Jahr, bei der Diakonie und bin da im ambulanten Bereich des Wohnens für die Menschen mit psychischer Erkrankung zuständig. Genau.
Das heißt, ganz frisch sozusagen in Amt und Würde, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Vielleicht auch ganz spannend, so frisch nach dem Studium, wie hast du dich für die Diakonie Neu-Ulm entschieden? Ich meine, nach dem Studium, da steht einem ja erstmal die ganze Welt offen, man kann sich überlegen, was möchte ich machen, wo zieht's mich hin? Und du hast ja gesagt, nach Neu-Ulm in die Diakonie zieht's dich.
Ja, das war eigentlich so, also in meinem Studium war so mein Hauptaugenmerk, sage ich mal, bei Kindern und Jugendlichen. Und dann war aber doch irgendwie der Wunsch da, nach dem Studium sich auch nochmal umzuorientieren und in den Bereich der Erwachsenen zu schauen. Und da war jetzt natürlich das ambulant betreute Wohnen der Diakonie eigentlich perfekt, weil genau darum geht's. Und ja, habe mich dann ein bisschen umgestellt, nach offenen Stellen umgeschaut natürlich auch. Und da hat die Stellenbeschreibung der Diakonie eigentlich auf alles gepasst, was ich mir so vorgestellt habe.
Und dann Hast du dich dort beworben und wurdest auch genommen? Spricht natürlich dann auch für dich, wenn die Entscheidung auf eine qualifizierte neue Mitarbeiterin fällt. Und jetzt kümmerst du dich um die WGs, was bestimmt eine ganz spannende Aufgabe ist. Da wollen wir im weiteren Verlauf der Sendung auch nochmals näher darauf eingehen, zum späteren Zeitpunkt. Vielleicht erstmal allgemein zur Diakonie Neu-Ulm. Ich meine, der Herr Henny hat es schon erwähnt, auch gerade Menschen, die, ja, ich sag mal, unter psychischen Krankheiten leiden. Aber vielleicht können wir das nochmal, ja, einfach als rundes Bild zusammenfassen. Worum kümmert sich die Diakonie Neu-Ulm?
Die Diakonie Neu-Ulm kümmert sich um vieles, kann man sagen. Sie kümmert sich um psychisch kranke Menschen und um andere Klienten. Ich würde jetzt heute schwerpunktmäßig mal die Angebote benennen, die wir im Bereich der Arbeit, der Betreuung psychisch kranker Menschen haben. Was ich erwähnt habe, ist, dass wir ein Wohnheim haben bei der Diakonie Neu-Ulm. Es ist kein so ein großer Block auf dem irgendwo in der Pampa, sondern ist in Wohngruppen organisiert, die um den Petrusplatz in der Stadtmitte von Neu-Ulm sich befinden, sodass auch Menschen mit großem Hilfebedarf mitten in der Stadt leben können. Dann gibt es die ambulanten Dienste, da arbeiten wir beide. Gibt es die Form Soziotherapie, das ist von der Krankenkasse auf Verordnung vom Psychiater finanziert, und das ambulant betreute Wohnen. Da braucht man dann eine Bewilligung von der Sozialhilfe. Dann gibt es eine Tagesstätte. Die Tagesstätte ist ein Angebot für natürlich auch für Menschen mit psychischer Erkrankung, die in der Regel keiner Arbeit nachgehen, berendet sind, wenig soziale Kontakte haben, die dort 5 Tage in der Woche sich tagsüber treffen können, in Gruppen betreut werden. Das sind eigentlich so unsere wichtigsten Angebote in dem Bereich. Es gibt von der Diakonie auch eine Suchtberatung in der Eckstraße. Das erwähne ich deswegen, die gehört irgendwie zum psychiatrischen Bereich, hat aber so eine gewisse Extrarolle, weil was Frau Stefan und wir in der Betreuung machen, das sind Menschen mit anderen Erkrankungen, aber Suchtprobleme spielen doch häufig eine Rolle. Da gibt es noch weitergehende Angebote, Flüchtlingshilfe, Obdachlosenhilfe, allgemeine Sozialarbeit. Auch dort werden oft Menschen betreut, wo die Ursache dafür, dass sie Hilfe suchen, in einer psychischen Erkrankung liegt. Und deswegen gibt es da auch oft Kontakt untereinander.
Jetzt haben wir öfters natürlich auch über das Thema psychische Erkrankungen gesprochen. Vielleicht können wir das ein bisschen konkretisieren, um was für psychische Erkrankungen es sich denn zum Beispiel so bei den Klienten handelt.
Also wenn ich jetzt bei mir, die Bandbreite ist sehr groß, also es gibt die, sage ich jetzt mal, klassische Depression, wie sie im Volksmund so bekannt ist. Und dann gibt's aber auch von der Schizophrenie hin zur Borderline-Erkrankung. Also es bringt wirklich jeder so sein eigenes Krankheitsbild mit. Und die Bandbreite ist sehr, sehr groß.
Dazu möchte ich vielleicht ergänzen, dass diese Erkrankungen, insbesondere die Depressionen, sehr präsent sind in unserer Gesellschaft, dass sehr viele Menschen darunter leiden, nicht das ganze Leben lang, aber Phasen in ihrem Leben, und dann eben Unterstützung brauchen, vielleicht eine Zeit lang Unterstützung brauchen, vielleicht auch dauerhaft, um dann wieder ohne oder mit weniger Unterstützung am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können.
Depression ist ja so ein Thema, das gerade in vielerlei Munde ist. Man spricht manchmal auch schon von einer gewissen Volkskrankheit, Depression heutzutage, gerade seit die Corona-Zeit vorbei ist, über die Energiekrise, Ukraine-Krieg bis heute, hat sich die Gesellschaft dahingehend entwickelt, dass viele den Eindruck haben, Depressionen treten häufiger aus, sind ein Stück weit, ich würde jetzt einfach mal sagen, auch vielleicht auch ein Massenphänomen geworden. Ist das was Sie beiden bestätigen können, dass die Fälle an Depressionen zugenommen haben, dass mehr Menschen darunter leiden, oder nehmen wir es nur verstärkt wahr?
Also ich würde sagen, Depression ist oft auch eine Begleiterkrankung, die dann also zu zwei Diagnosen führt quasi. Also die ist eigentlich oftmals mit dabei. So in die Gesellschaft schauend, auch mein näheres Umfeld, würde ich das vielleicht bejahen. Gerade auch in dem Alter, in dem jugendlichen Alter, jetzt gerade mit der Corona-Krise, kamen da doch oft schwierige Situationen und das wird auch bei uns im Beruf erkennbar, würde ich so bejahen.
Allerdings möchte ich ergänzen, Sie haben wohl zugenommen, die Depressionen, aber sie werden auch viel besser erkannt als vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren.
Was sind dann so von der Altersstruktur her bei Ihren Klienten? Sind es eher jüngere Menschen, die vielleicht auch gerade unter dem Punkt Depression leiden? Oder gestaltet sich das über alle Altersgruppen hinweg vergleichbar? Oder wie würden Sie das, sage ich mal, von der Altersstruktur her beschreiben?
In meinem Fall ein bisschen schwieriger zu sagen. Ich habe tatsächlich viele jüngere Klienten und Klientinnen, einfach vermutlich auch meines Alters wegen. Und bei mir ist es oft so, dass es zwei oder mehr Diagnosen gibt und darunter befindet sich auch oftmals die Depression. Wie es jetzt bei älteren Klienten und Klientinnen ist, das kann ich nicht genau sagen. Das wüsste ich jetzt nur von Hören sagen von meinen Kolleginnen. Aber ja, so an sich für meine Fälle kann ich sagen, ist es oft eine Doppeldiagnose.
Ja, Frau Stephan hat ja angesprochen, dass wir natürlich auch schauen in der Betreuung, dass betreuender Mitarbeiter und Klient vielleicht so gut es geht zusammenpasst. Also grundsätzlich betreuen wir erwachsene Menschen. Wir sind nicht für Jugendliche zuständig. Da gibt's andere Hilfen. Und wir betreuen keine Menschen, wir betreuen auch alte Menschen, durchaus auch über 70-Jährige, aber wir betreuen keine Menschen, die so alterspsychiatrische Erkrankungen haben wie Alzheimer. Also unsere Klienten, Klientinnen sind zeitlich und örtlich orientiert.
Radio Free FM mit der Plattform. Heute Michael Henny und Nathalie Stephan von der Diakonie Neu-Ulm bei uns zu Gast. Wir sprechen darüber, was die beiden Schönes und Wichtiges vor allem in ihrem beruflichen Alltag so meistern. Sie kümmern sich bei der Diakonie vor allem um psychisch kranke Menschen, Nathalie zum Beispiel in Wohngruppen. Dabei wird vor allem natürlich auch darauf geachtet, dass die Klientinnen und Klienten mit den Betreuerinnen und Betreuern ja in, ich sag mal, ähnlichen Lebensumständen, klingt jetzt blöd, aber zumindest so vom Alter und so weiter, einfach ein bisschen sozusagen näher aneinander sind, dass man einfach einen besseren und näheren Bezug zueinander aufbaut und sich, also die Betreuerinnen und Betreuer den Klienten besser helfen können, da sie sich vielleicht besser einfach auch anvertrauen, mehr mitteilen und damit ja den Problemen sozusagen auf den Grund gegangen werden kann. Depressionen haben vor allem seit der Corona-Krise ja zumindest zugenommen. Das stellen die beiden auch in ihrem beruflichen Alltag fest, dass mehr dieser Fälle auf sie zukommen. Aber Depressionen, sagen sie, ist meist nur eine von mehreren Erkrankungen, die gleichzeitig diagnostiziert wird. Und das wäre meine nächste Frage an euch beiden. Wenn Depression immer nur ein Teil ist oder eine, ich glaube, Michael, du hattest es vorher gesagt, dass es oft auch eine Begleiterkrankung ist. Das bedeutet, die Haupterkrankung oder sozusagen die Ursache der Probleme ist eine ganz andere. Mit was für Problemen kämpfen da eure Klienten meistens?
Ja gut, bei Depressionen gibt es auch sehr verschiedene Verläufe, sehr verschiedene Formen. Es kann eine andere Grunderkrankung, zum Beispiel eine körperliche, eine Gehirnerkrankung, es kann auch, können auch Erkrankungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder ein Schlaganfall können Depressionen auslösen. Auch bei schizophrenen Erkrankungen ist ja also eine, wenn man so will, die klassische psychische Erkrankung, gibt es häufig als Begleiterscheinung depressive Phasen. Und dann muss man natürlich, wir sind ja jetzt keine Ärzte, sondern Sozialarbeiter und schauen eher, was kann, nicht genau welche Diagnose passt, welche spielt, hat welchen Anteil, sondern was kann derjenige, was kann er nicht und wo braucht er Unterstützung, wo ist der Bedarf an Unterstützung. Kann im lebenspraktischen Bereich sein, kann an den Rahmenbedingungen liegen und die Wechselwirkungen, die sind natürlich immens von der Depression, von anderen Erkrankungen als Folge für das, was es für das Leben der Betroffenen bedeutet.
Genau, vielleicht nochmal dazu, also was vielleicht auch die Depression oftmals mitbringen kann, wäre jetzt in dem Fall die soziale Phobie. Also auch die beiden spielen oft zusammen eine Rolle. Das bedingt sich dann einfach dadurch, dass man bei einer Depression an sich schon zurückgezogener lebt, sage ich mal, oder Schwierigkeiten hat, auf Leute zuzugehen. Und daraus ergibt sich dann auch oft eine soziale Phobie, die da einfach mitklingt.
Wenn wir jetzt immer über das Thema Depressionen sprechen, was ist aus eurer Sicht so das Wichtigste oder was sind eure zentralsten Schritte, um Menschen mit Depressionen zu helfen, ihnen ja auf dem Weg die Depression zu überwinden?
Wenn man es in ganz wenige Schlagworte sagen will, Gespräche, entlastende Gespräche und aktivieren, Aktivitäten mit den Menschen, das hilft, das wirkt antidepressiv.
Dem stimme ich zu, ja.
Wie lange ist jetzt so, ich sag mal, der durchschnittliche Weg von der Diagnose einer Depression bis zu einem Punkt, wo ihr sagen würdet, ja, der Mensch ist vielleicht ein Stück weit geheilt, er kann wieder ohne Unterstützung durchs Leben gehen? Oder vielleicht gehen wir da eher noch mal einen Schritt zurück. Wie weit begleitet ihr vielleicht so einen Menschen? Begleitet ihr ihn bis zu dem Punkt, wo er sagt, er ist geheilt oder darüber hinaus? Oder gibt es vielleicht schon einen Punkt vorher, wo er sagt, ab jetzt geht er den restlichen Weg alleine?
Zunächst mal macht es die Arbeit interessant, dass man diese Frage so eigentlich nicht beantworten kann. Es kann von wenigen Wochen bis zu vielen Jahren gehen. Und grundsätzlich begleiten wir den Mensch solange er sie es möchte. Unsere Unterstützung, die ambulante Betreuung, ist immer freiwillig, ist immer ein Angebot.
Dadurch, dass viele Erkrankungen ja auch chronisch auftreten, ist es auch so, dass es mal Phasen gibt, da haben die Klienten und Klientinnen weniger Bedarf und dann gibt es aber auch Wochen, da steigt der Bedarf wieder. Also es ist ich bin seit einem Jahr dabei, aber so wie ich gehört habe, auch eine langjährige Geschichte dann und Betreuung.
Ich meine, Nathalie, du bist jetzt erst seit rund einem Jahr dabei. Hattest du schon den Fall, dass es vielleicht Klienten gab, die ja irgendwo in der relativ schweren Phase ihrer Depression waren, zu dir gekommen sind und gesagt haben, das hat doch gar keinen Sinn, was du machst mit mir sozusagen. Kommt das vor? Wie geht ihr in dem Moment dann damit um?
Ja, gibt's, kommt vor. Für mich war es anfangs auch ein bisschen schwierig, das zu lernen auch ein Stück weit. Also die Klienten und Klientinnen bringen auch mir viel bei. Also ich kann auch ganz viel daraus schöpfen. Zu Beginn ist, also vor allem die Anfangszeit war durch ein paar Schwierigkeiten geprägt, auch einfach der Beziehungsaufbau, der da halt sehr präsent ist in der Zeit natürlich und auch die Vertrauensbasis herzustellen. Und man kommt an Punkte, wo man sich mal nicht einig ist oder wo vielleicht die Motivation fehlt, irgendwie was Neues anzufangen oder so. Und dann kommt man natürlich auch ein bisschen in die Richtung der Konfrontation so und kommt alles vor. Und wie man dann damit umgeht, ist tatsächlich sehr individuell. Also das lässt sich so gar nicht pauschalisieren.
Beim Stichwort Umgang ist mir auch noch jetzt ein wichtiger Punkt gekommen. Und zwar, ihr seid ja beide relativ erfahren. Ihr habt das tagtäglich, dass Menschen mit Depressionen unterschiedlicher Stärke vor euch stehen. Ihr seid darauf geschult, kennt euch aus, wisst, wie ihr mit den Menschen, ich sag mal, agieren müsst, wie ihr sie auch ja ein Stück weit aufbauen, motivieren könnt. Hättet ihr irgendwelche, ich sag mal, Tipps oder irgendwelche hilfreiche Hinweise, wie Menschen, die vielleicht ja im privaten Umfeld jemanden haben, die wissen, dass vielleicht jemand unter Depressionen leidet, aber sie vielleicht schwer tun, wie sie mit dem Menschen dann umgehen sollen, wie sie vielleicht diese Themen ansprechen sollen. Hattet ihr für diese Personen irgendwelche hilfreichen, unterstützenden Tipps, Ratschläge, wo ihr sagt, geht so auf die Personen zu, geht so mit ihnen um?
Offenheit, Ehrlichkeit ist sicher wichtig, bis zum gewissen Grad natürlich. Und sich nicht zu lange scheuen, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ja, vielleicht von mir noch. Oft ist es so, dass man das gerne auch mit Samthandschuhen anfassen möchte, weil es halt doch eben noch ein bisschen ein Stück weit tabuisiert wird, das ganze Thema. Und sich da vielleicht auch einfach mal ein paar Mal öfter trauen und die Grenze so ein Stück weit durchbrechen. Genau. Und da, weil sonst verstärkt man oftmals die Krankheit, die eh schon da ist, wird durch diese Samthandschuhe oft nochmal verstärkt einfach.
Würdet ihr sagen, Depressionen, das ist was, wo man vielleicht vorbelastet ist, wo man ein Stück weit, ja, ich will es jetzt nicht auf die Genetik schieben, aber eine gewisse Veranlagung dafür hat, dass es auftreten kann, und es gibt vielleicht Menschen, die von Grund auf irgendwie fröhlicher, euphorischer sind, die ja sich vielleicht dann auch gar nicht vorstellen können, wie es zu einer Depression kommt, oder ist das was, was ihr sagt, na, grundsätzlich kann das jeden irgendwann mal treffen?
Die Antwort ist wieder eigentlich beides. Es gibt auslösende Ereignisse. Also ich nenne nur Tod des Partners als Möglichkeit. Es gibt sicher aber auch genetische Veranlagungen. Manche Menschen reagieren auf Ereignisse mit Depressionen. Und es gibt auch Menschen, wo man eigentlich, die zu uns kommen, wo noch keiner eine wirkliche Ursache gefunden hat. Die Depression ist gekommen und kommt immer wieder. Ja, und es gibt kein, zumindest kein von außen erkennbares Ereignis. Aber die Antwort liegt in der Mitte. Alle Faktoren spielen sicher eine Rolle.
Also ich höre auf jeden Fall raus, dass man sagen könnte, es ist, jeder Fall ist so individuell, dass man eigentlich gar keine wirklich pauschalen Aussagen oder Antworten auf das Thema Depression treffen kann. Ihr hattet jetzt vorher auch angesprochen, dass beispielsweise auch die Suchtberatung bei euch mit eine Rolle spielt, natürlich eine untergeordnete, aber gerade beim Thema Depression kann ich mir vorstellen, dass viele vielleicht versuchen, auch über diverse Substanzen ein Stück weit ihre Depression, ja, ich will jetzt nicht sagen überwinden, aber zumindest versuchen, gerade in den schweren Tagen, in den dunkleren Tagen sozusagen, ihre Stimmung dadurch irgendwo aufzubessern und dann damit sozusagen in ein weiteres Problem hineinrutschen. Habe ich das so richtig miteinander kombiniert oder sagt ihr, nein, das hat nochmal einen ganz anderen Hintergrund?
Doch, das hast du richtig kombiniert. Es kurzfristig helfen legale und illegale Substanzen schon bei der Bekämpfung der Symptome psychischer Erkrankung, nicht nur bei der Depression, aber eben nur kurzfristig. Und dann kann dazukommen, und das erleben wir öfters in unserer Arbeit, dass man ein zusätzliches Problem sich aufgeladen hat. Ja.
Auf der anderen Seite funktioniert das alles auch umgekehrt. Also zum Beispiel, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, schwieriges Wort, drogeninitiierte Krankheit. Das heißt, der Missbrauch von Cannabis kann zum Beispiel später auch zu einer Schizophrenie führen. Also es geht auch umgekehrt.
Jetzt habt ihr die Möglichkeit natürlich dann, eure Klienten, sei es ambulant oder auch in Wohngruppen, zu betreuen. Was ist für euch so der ausschlaggebende Punkt oder nach welchen, ich sag mal, Kriterien werden die Klienten eingeordnet, dass ihr sagt, das ist jetzt ein Fall, den können wir irgendwo ambulant behandeln, oder das ist jetzt eine Person, die in eine Wohngruppe ziehen sollte?
Ja gut, auch wieder eine gute Frage. Manchmal weiß man das nicht, wenn ein Klient zum ersten Mal bei uns auftaucht. Oder oft wird es vielleicht auch von der Klinik, wo er sich länger befand, schon mal so eingeordnet, eingeschätzt. Es ist ein Klient, der könnte vielleicht eine stationäre Einrichtung und Betreuung brauchen. Und ja, der rechtliche Betreuer oder Angehörige oder er selber kommt auf uns zu und hätte das gerne. Und dann schauen wir natürlich schon mit dem Klient gemeinsam, welches Angebot, welche Betreuungsform für ihn passt. Was ich auch noch sagen möchte, ich habe ja lange im stationären Bereich gearbeitet. Wenn jemand stationär betreut wird, das heißt für uns auch nicht, dass er dort ewig bleiben muss, sondern es kann einfach so eine Stabilisierungsphase sein, die er dort verbringen will vielleicht auch, und dann anschließend wechselt er in eine ambulante WG oder in eine eigene Wohnung und wird dort betreut. Also auch da gibt es einfach so Wechsel von den Angeboten während der Betreuung. Das ist durchaus möglich, auch sinnvoll so.
Vielleicht ganz kurz, falls es für die Zuhörer nicht ganz so klar ist, stationär im Wohnheim heißt einfach, das ist eine 24-Stunden-Betreuung und wir vom ambulanten Dienst, wir kommen für ein paar Stunden in der Woche. Genau, das ist nochmal so ein Unterschied, der vielleicht interessant ist.
Also gibt es stationäre Einrichtungen, die wo rund um die Uhr Betreuungen stattfinden, das sind aber nicht zwangsweise gleich Psychiatrien, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann gibt es euch vom ambulanten Dienst, wo die Menschen gemeinsam in Wohngruppen wohnen können, die ihr dann mehrere Stunden in der Woche besucht. Oder sie gehen sogar zurück in ein eigenes Wohnverhältnis, in dem sie dann genauso besucht werden. Vielleicht nicht im gleichen Umfang, wie ihr natürlich Wohngruppen besuchen könnt, aber auch dort dann. Das ist vielleicht sozusagen die letzte Stufe, bevor sie fast komplett alleine wieder klarkommen, würde ich jetzt mal sagen. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Michael Henny und Nathalie Stefan von der Diakonie Neu-Ulm. Die beiden kümmern sich tagtäglich um Menschen mit psychischer Erkrankung, darunter natürlich auch viele, die unter Depressionen leiden. Das kann in ganz unterschiedlich ausgeprägter Stärke sein. Ich meine, nicht jeder, der irgendwo mal einen schlechten Tag hat, vielleicht mal vereinzelt unter Depression leidet, braucht sofort Unterstützung. Aber wenn man dann sozusagen aus seinem mentalen Loch nicht mehr herauskommt, dann gibt's unterschiedliche Formen von ambulanter Betreuung bis hin dann auch zur stationären, wo man einfach rund um die Uhr in einem betreuten Heim ist und dort einfach die Unterstützung erfährt, die man benötigt. Das können wir gar nicht so pauschalisieren, was da gemacht wird. Wir haben festgestellt, die Fälle sind so individuell wie die Menschen selbst, die dort sind. Wir möchten jetzt aber vor allem über das Thema ambulante Betreuung näher sprechen. Denn klar, wenn man natürlich in der eigenen Wohnung ist, kann man ambulant für ein paar Stunden in der Woche besucht werden von den beiden und Unterstützung erfahren. Aber sie haben in Neu-Ulm auch sogenannte Wohngemeinschaften, wo mehrere betroffene Personen gemeinsam leben und dann mehrere Stunden in der Woche besucht werden und Unterstützung erhalten. Wie das im Detail aussieht, das möchte ich jetzt die Nathalie fragen und sozusagen sie ein bisschen dazu bringen, dass sie aus ihrem Alltag erzählt, was es mit den Wohngemeinschaften auf sich hat und wie ihre Arbeit aussieht.
Okay, dann leg mal los. Ich betreue, ich würde sagen, 3,5 WGs. Also 2 davon, da betreue ich tatsächlich alle Klienten und Klientinnen, die da drin mit wohnen. Und sonst bin ich in 3 WGs aktuell mit jeweils einem Klient, einer Klientin. Genau, und mein Alltag. Also oftmals, also in der ambulanten Arbeit nochmal dazu, ist es natürlich auch schön, weil wir unseren Stundenplan quasi, unseren Arbeitsalltag selber festlegen können, weil wir die Termine mit den Klienten und Klientinnen selbst ausmachen und uns jeweils auch an den Uhrzeiten orientieren, wie die Zeit haben, wie wir Zeit haben. Und bei mir, bei den WGs, ist dann die Besonderheit, dass ich viele Termine auf einen Tag legen kann, weil ich dann eben in die WG reingehe und wir den Tag sozusagen zusammen verbringen. Dann ist es immer ein Unterschied, ob die Klienten, die Klientinnen Einzeltermine haben wollen oder ob wir zusammen eine Aktivität machen. Wenn es jetzt Einzeltermine sind, dann geht es dabei eigentlich oft um alltägliche Dinge. Also es geht um Einkaufen, ich begleite beim Einkaufen, ich unterstütze beim Kochen, so dass die Klienten und Klientinnen, die damit Schwierigkeiten haben, auch ausgewogen und frische Mahlzeiten zubereiten können und das auch fortführen quasi. Dann sind das in WGs natürlich auch oft ist das Thema Dienste, dass jeder eigentlich sauber haben möchte, größtenteils zumindest, ist das auch immer ein wichtiger Punkt, dass wir da unterstützen und genau, wir begleiten zu Ärzten, zu Arztterminen, gerade bei Psychiaterterminen bin ich oft dabei, einfach weil die Konzentrationsfähigkeit auch oftmals nicht ganz so gegeben ist wie bei Menschen ohne Diagnose und genau da ist eigentlich so dieser Unterstützungsschwerpunkt bei den Wohngemeinschaften.
Wie kommt es denn dazu, dass ihr sagt, der Mensch kann oder darf oder sollte jetzt in die Wohngemeinschaft ziehen? Was sind das so die Schritte, die im Voraus passieren? Weil es wird ja jetzt nicht irgendwo, wie jetzt, sage ich mal, auf dem regulären Wohnungsmarkt jemand auf der Suche sein, auch ich möchte irgendwo wohnen, ach, gehe ich mal in die WG der Diakonie, sondern ihr werdet ja irgendwo, sage ich mal, die Klienten anderweitig auswählen, die werden auf einem anderen Weg zu euch kommen.
Mhm. Ganz oft ist der Weg eigentlich, dass sie von einem stationären Aufenthalt kommen und sie darüber vermittelt werden an uns. Und genau, sonst ist auch schon der Fall aufgetreten, dass es über die gesetzliche Betreuung geht, dass die sich quasi um eine Wohngemeinschaft kümmern für die Klienten und Klientinnen. Also das ist auch so ein Weg. Und kannst du was ergänzen, Michael?
Ja, schlichtweg ist das Problem in unserer Arbeit natürlich auch die Wohnungssituation, der Wohnungsmarkt. Und dann hat ein Mensch, der vielleicht auch noch an einer psychischen Erkrankung leidet, eben seinen Wohnraum verloren und findet alleine keinen. Und das ist auch ein Grund, warum Träger wie die Diakonie, nicht nur, aber auch die Diakonie, Wohnungen anmieten. Und dann Plätze anbieten für Menschen, die eben auf dem normalen Wohnungsmarkt keine Chance haben, dann können sie dort betreut werden.
Gibt es auch Klienten, die irgendwo vermittelt werden in so eine WG hinein oder nach einem stationären Aufenthalt und sagen, sie möchten da gar nicht hinziehen, sozusagen ein Stück weit dazu gezwungen werden?
Die Fälle gibt es auch.
Es gibt sicher manchmal einen gewissen Druck vom Umfeld, sag ich mal. Aber grundsätzlich ist in einer ambulanten WG natürlich der Aufenthalt freiwillig. Wenn der Klient ausziehen möchte, weil er sagt, okay, WG-Leben hat ja auch so seine Schattenseiten, wissen wir alle aus eigener Lebenserfahrung, dann unterstützen wir ihn auch dabei, eine eigene Wohnung wieder zu finden. Und gegebenenfalls kann er dann dort weiter betreut werden.
Jetzt könnte man ja der Ansicht sein, oh, jetzt gibt es da eine WG. Vielleicht kurz die Zwischenfrage, wie viele Klienten so minimal, maximal gibt es denn in so einer WG?
Die größte, die ich betreue, hat 4. Da, wo ich aber nur einen Klienten betreue, die besteht aus 5 und sonst so, ja, 3, 2, also von 2 bis 5 haben wir, genau.
Also jetzt keine riesigen WGs, wo man glaubt gleich zig Menschen drin wohnen, sondern doch eher, ich sag mal, kleinere, überschaubarere Gruppen. Aber trotzdem, ich meine, 2 Personen, das ist natürlich irgendwie noch sehr handelbar. Aber wenn jetzt, ich nehme jetzt mal die Zahl 5, wo du gesagt hast, was so ein bisschen so das Maximum ist, was es bei euch gibt. Jetzt sind da 5 Menschen mit sozialen Erkrankungen, vor allem auch Depressionen, gemeinsam auf einem Ort. Da könnte man so ganz spontan von außen ja den Eindruck bekommen, die ziehen sich doch gegenseitig runter. Kommt das vor?
Ja, also es kann schon auftreten, dass Krankheitsbilder der anderen Bewohner den einen oder anderen vielleicht im Alltag stören oder halt sie einfach nicht so ganz harmonisch miteinander funktionieren. Also das ist aber, glaube ich, auch nichts anderes wie bei Menschen ohne Diagnose. Also auch da gibt es die Fälle, dass man nicht miteinander klarkommt oder Reibereien und also alles wie normal auch, sage ich mal.
Was sind da vielleicht eure oder auch deine Tricks, wo du sagst, um irgendwo diese Situation zu verhindern oder abzumildern?
Also wenn Konflikte auftreten, dann ist tatsächlich der Weg der Kommunikation immer der erste, den ich vorschlage, weil wir Menschen, glaube ich, alle ein bisschen lernen dürfen, dass Kommunikation ein guter Weg ist, um Probleme zu lösen. Und genau, den probiere ich dann auch immer. Und ansonsten ist es seine eigenen Grenzen erkennen und akzeptieren und nach denen dann auch zu handeln.
Jetzt hat der Michael so schön gesagt, irgendwo die WGs, die kennen wir alle aus den persönlichen Erfahrungen. Und vielleicht knüpfe ich gerne an diese Erfahrungen an. Und vielleicht hat nicht jeder die Erfahrung, aber der ein oder andere war vielleicht schon mal selbst in einer WG, auch hoffentlich jetzt nicht in einer WG der Diakonie, aber vielleicht zu seiner Ausbildungszeit und hatte mal Mitbewohner, mit denen man irgendwie gar nicht klarkommt, wo man irgendwo mit dem Gedanken gespielt hat, am liebsten die WG zu wechseln oder einfach irgendwo anders hinzuziehen oder am allerliebsten den Mitbewohner oder die Mitbewohnerin losgeworden wäre. Gibt es diesen Fall bei euch auch in den WGs, dass ihr feststellt, oh, die Kandidaten oder die Klienten, die harmonieren jetzt überhaupt nicht miteinander in der WG, da muss man irgendwo eingreifen. Kommt das bei euch vor? Und wenn ja, wie geht ihr dann damit um?
Ja, den Fall gibt's. Es gibt Probleme innerhalb der WG, die auch so schwerwiegend sein können, dass man überlegen muss. Und es gibt, ich habe vorher auch das leidige Suchtproblem, kam ja schon wieder. Es ist zum Beispiel natürlich in einer WG sehr schwierig, damit umzugehen, wenn einer der Bewohner ein florides, nasses Suchtproblem hat. Dann muss man versuchen, mit ihm zu reden. Dann versucht man vielleicht, ihn auch zu einer stationären, vorübergehenden Behandlung in der Klinik zu überreden. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo man sich einfach, wo man Bewohner trennen muss und natürlich mit ihm und anderen, die mit ihm zu tun haben, schauen muss, wie und wo geht es für ihn weiter. Allerdings möchte ich das noch einen Aspekt erwähnen, der mir jetzt ein bisschen zu kurz kam bisher. In den WGs und generell in unserer Arbeit ist ein wichtiger Aspekt auch ein großes Problem des sozialen Rückzugs, der Tendenzen der Klienten. Also wir haben viel öfter das Problem, dass sie vielleicht ohne uns nicht viel zusammen machen, als dass sie jetzt sofort in Streit geraten würden, nur wenn wir mal die WG verlassen. Das möchte ich schon anmerken, weil es die Realität doch auch gut abbildet. Ja.
Also es ist eher wichtiger, dass ihr in die WGs geht, um die Klienten zu motivieren, überhaupt irgendwo, ich sage es mal übertrieben gesagt, das Bett zu verlassen.
Ja, ein bisschen übertrieben ist es im Bett verlassen schon, aber sinnvoll ist es, gemeinsame Aktivitäten anzubieten. Ja, vom gemeinsamen Kinobesuch bis je nach den Hobbys auch, dass man zusammen kegeln geht, dass man überhaupt was trinken geht, einen Ausflug macht zusammen.
Ich meine, vielleicht entstehen dann ja sogar auch gewisse Freundschaften unter den Klienten gemeinsam in der WG. Wäre natürlich irgendwo der Idealfall, dass sie sich vielleicht auch gegenseitig stärken, ja, und irgendwo eine Einheit bilden, die dann auch langfristig irgendwo sich gegenseitig stützt, hilft. Gerade in Situationen oder Momenten, wo man vielleicht irgendwo die Unterstützung auch benötigt. Ist das vielleicht, Nathalie, auch nochmal die Frage an dich, ist so ein Fall, wo du sagst, da strebst du hin, auch wenn natürlich klar ist, man kann das nicht irgendwo erzwingen, sondern wenn sich das ergibt, dann ist das irgendwo eine schöne Möglichkeit, irgendwo zu nutzen.
Die Freundschaften in WGs untereinander, meinst du?
Genau.
Ja, also ich möchte natürlich immer, dass, die Wunschvorstellung ist, dass es möglichst harmonisch läuft und dass sich eventuell auch Freundschaften daraus entwickeln können. Auf der anderen Seite ist mir aber auch immer in meiner Arbeit mit den Klienten und Klientinnen wichtig, dass sie den Bezug nach außen haben, also außerhalb unserer Maßnahme auch, dass sie den Bezug zu gesunden Menschen ohne Diagnose bewahren, weil das auch ganz oft ein wichtiger Kontakt einfach ist, um sich da ein bisschen selber auch ein Stück weit, ja, wieder der Norm anzupassen, sag ich mal.
Free FM. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Michael Henny und Nathalie Stephan von der Diakonie Neu-Ulm. Wir haben gemeinsam Vor allem in Nathalies tägliche Arbeit geblickt, in den Wohngemeinschaften in Neu-Ulm, wo sie ja zwischen 2 und 5 Klienten gemeinsam in ihrer Wohngemeinschaft ja mehrere Stunden in der Woche besucht, versucht mit ihnen gemeinsame Aktivitäten zu machen und einfach ja sie ein Stück weit zu motivieren, aufzubauen, dass sie gerade auch natürlich ihre Depressionen ja einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen hinter sich lassen, aber einfach irgendwo ja auf die Reise hin in ein, ich sag mal, zurück in ein Leben ohne Unterstützung nach und nach schaffen können. Vielleicht insgesamt, wenn wir die Arbeit der Diakonie betrachten, ja, der Michael, der würde das sozusagen als Eingliederungshilfe bezeichnen, ja. Es geht ja schlussendlich darum, wenn man jetzt so die bisher verstrichenen ein bisschen mehr als 50 Minuten zusammenfassen, dass es darum geht, irgendwo die Menschen zurückzuführen in ein Leben, wo sie keine Unterstützung mehr benötigen, ja, sozusagen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Auslöser für eine, gerade jetzt Depression, wo wir uns heute ausführlich drüber unterhalten haben, können ja zum Beispiel Trennungen, Arbeitsplatzverlust sein. Es kann aber auch genau umgekehrt geschehen, dass ein Mensch an Depressionen leidet und dann infolgedessen, weil er so depressiv ist, vielleicht der Partner oder die Partnerin sich dann vom Klient trennt, sagt, das halte ich vielleicht selber nicht mehr aus, oder vielleicht der Klient nicht mehr regelmäßig zur Arbeit geht, dann den Arbeitsplatz verliert. Was ist, sage ich mal, so eure Vorgehensweise, und darauf möchte ich jetzt raus, den Mensch tatsächlich dann wieder von dem Klienten- und Behandlungsstatus zurück in die Gesellschaft sozusagen wieder einzugliedern, wieder ein Lebensumfeld aufzubauen, wo er möglichst alleine klarkommt?
Ja, natürlich ist da die Ausgangslage entscheidend und die ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn jemand aufgrund der Erkrankung seinen Arbeitsplatz verloren hat, dann wird ein Sozialarbeiter mit ihm überlegen, wie er denn wieder zu einem Arbeitsverhältnis kommen kann und ihn dabei zum Beispiel unterstützen, Kontaktaufnahme üben vom Bewerbungsgespräch und solche Dinge. Dann kann es aber natürlich sein, ein Klient ist schon berentet, dann kann es darum gehen, wie sieht überhaupt generell die Tagesstruktur aus? Hat er da Möglichkeiten, insbesondere außerhalb dieser psychiatrischen Unterstützungsmöglichkeiten, dass er hat? Welche Ressourcen gibt es auch außerhalb? Wie kann er sich in die Gesellschaft einbringen? Ist es eine ehrenamtliche Tätigkeit? Ist es ein Teilzeitjob, den er vielleicht noch ausüben kann? Schließlich vermitteln wir natürlich auch Menschen in die Werkstätten der Lebenshilfe, den sogenannten zweiten Arbeitsmarkt. Und von dort gibt es heutzutage ja auch dann Außenpraktika. Also die sind nicht mehr in diesen abgesonderten Werkstätten grundsätzlich tätig, sondern da werden sie auf diesem Umweg sozusagen in diesem Bereich eingegliedert. Ja.
Ja. Also zu ergänzen hätte ich da eigentlich gar nicht mehr so arg viel. Also der Michael hat schon viel gesagt, was vielleicht auch noch so ein Stück weit zur Inklusion beitragen kann oder Wiedereingliederung, sind die individuellen Hobbys der Klienten und Klientinnen selbst. Also Beispiel Schachspielen. Ich habe einen Klient, der spielt sehr, sehr gerne Schach und hat das jetzt aber ein paar Jahre vernachlässigt gehabt, weil der Fokus einfach auf der Genesung stand und ist jetzt wieder zurück im Schach, und das macht sich natürlich auf alle Lebensbereiche bemerkbar. Genau.
Zu diesem Bereich gehört natürlich auch die Unterstützung der Klienten bei Behördengängen und Behördenangelegenheiten, weil man zum Beispiel ja auch Unterstützung vom Arbeitsamt bekommt und dann von dort vom Reha-Berater eben auch wieder gefördert wird. Oder wir vermitteln in andere Beratungsstellen, die dann ihn unterstützen dabei.
Vielleicht noch eine wichtige Frage auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Gibt es von euch irgendwelche Tipps, irgendwelche ja, Merkmale, wo ihr sagt, daran kann man Menschen ein Stück weit erkennen, die womöglich unter psychischen Erkrankungen leiden, gerade im eigenen Umfeld, die vielleicht aber noch gar nicht in Beratung sind, das aber vielleicht benötigen würden und dass man die vielleicht irgendwo ja, zu euch vermitteln kann oder sie vielleicht in die richtige Richtung stoßen, dass sie sich Unterstützung suchen?
Ähnlich wie ich das vorher über den Bereich Depressionen gesagt habe, Offenheit, Ehrlichkeit, ins Gespräch mit demjenigen gehen, ihm auch rückmelden, wie man ihn erlebt. Es ist schwierig zu sagen und zu beantworten. Sowieso ist der Übergang von einem Gesunden zu einem psychisch Kranken, der ist fließend. Das gerade bei dem Thema Ängste, Zwänge und auch bei Depressionen kann man sich das gut vorstellen. Ja, also offener, ehrlicher Umgang damit, nicht verschweigen, aber natürlich auch eine gewisse Toleranz, denke ich, sollte persönlich und auch in der Gesellschaft da sein gegenüber Verhaltensweisen, die nicht der Norm entsprechen.
Also auf jeden Fall höre ich raus, zentral ist der Punkt, immer offen und ehrlich mit den Menschen ins Gespräch gehen, natürlich vielleicht unter vier Augen, nicht irgendwo im Beisein von anderen Menschen, einfach versuchen, ihn zu verstehen, ihm auch auf Augenhöhe zu begegnen und ihn auch ein Stück weit vielleicht dann zu ermutigen, sich Unterstützung auch zu suchen. Wenn man mehr über das Thema erfahren möchte, vielleicht auch sagt, auch das ist ein wichtiges Thema, ich möchte ja dort auch unterstützen, wie findet man den Weg zu euch, in welcher Form kann man euch denn vielleicht auch bei eurer Arbeit unterstützen?
Ja gut, also die Diakonie Neu-Ulm hat natürlich eine Homepage, in der ausführlicher, also wir sind ja in speziellen Bereichen angestellt und tätig, in der alle Unterstützungsangebote auch mit Kontaktdaten drinstehen und man sollte sich nicht scheuen, sich dann an diese Beratungsstellen zu wenden. Und dann gibt es auch ganz allgemein im Bereich psychisch Kranke, sowohl in Ulm und Neu-Ulm, den sogenannten sozialpsychiatrischen Dienst. In Neu-Ulm ist der von der Caritas, ein Kollegen von der Caritas. In Ulm macht denn der Reha-Verein. Also ich denke, mit diesen Begriffen kann man heutzutage ja sehr schnell die Kontaktdaten ausfindig machen und sich an diese Kolleginnen wenden. Auch an uns kann man sich wenden. Wenn sich jemand an uns wendet und wir merken, okay, es ist noch unklar, wo die Unterstützung nötig ist, dann sind wir natürlich bereit zu informieren und zu vermitteln.
Also auf jeden Fall auf der Homepage der Diakonie, dort findet man Ansprechpartner, dort findet man Informationen, kann sich informieren, kann den Kontakt herstellen. Herr Henny hat jetzt auch nochmal viele Kontaktmöglichkeiten auch genannt. Ich möchte mich an der Stelle bei euch beiden auf jeden Fall bedanken, dass ihr in den vergangenen 60 Minuten ausführlich über eure Arbeit, auch über, ich sag mal, doch so ein bisschen das Tabuthema, vor allem Depressionen, auch mit mir gesprochen habt. Wir gemeinsam vielleicht auch den ein oder anderen Hörer draußen damit informieren konnten. Für euch bei eurer Arbeit wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Kraft und vor allem auch viel Erfolg.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.